Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof fassen wir die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Polizei zusammen. Vieles ist noch unklar und Polizei und Staatsanwaltschaft bleiben zum Teil auch noch bei vagen Aussagen.
Klarstellen möchte ich noch, dass die Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden. Auch einen Terroranschlag schließen wir dabei nicht aus.
Das ist auf jeden Fall ein Thema in dieser Folge des Update-Podcasts vom Montag. Außerdem fragen wir uns nach der Bayernwahl, wie haben dort eigentlich die jungen Bayern zwischen 25 und 34 gewählt?
Also laut den Zahlen von Infratest DIMAP ist zwar die CSU bei der Wählergruppe immer noch die stärkste Partei, also 30% haben die gewählt.
Weitere Zahlen und die junge Wähleranalyse hört ihr in diesem Podcast. Außerdem beschäftigt uns die Beschriftung von Klingelschildern in Wien und auch indirekt in Deutschland. Standardmäßig sollte da nämlich nicht der Name der Mieter draufstehen.
Bis zum Jahresende sollen alle Klingelschilder mit dem Namen, Vornamen, Nachnamen entfernt werden, weil es gegen die DSGVO verstößt. Und da steht dann in Zukunft nur noch eine Wohnungsnummer drauf.
Und heute lief die Frist ab für die Einrichtung einer Pufferzone in der Provinz Idlib in Syrien. Ohne Rebellengruppen, ohne schwere Waffen. Was daraus geworden ist, das auch hier bei uns. Im Podcast des Updates vom 15. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Am Kölner Hauptbahnhof hat es heute eine Geiselnahme gegeben. Der Bahnhof war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Ein Mann hatte sich in einer Apotheke mit einer Geisel verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat dann eingegriffen und den Täter beim Zugriff schwer verletzt. Rahl Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Die Kölner Polizei hat vor wenigen Minuten eine Pressekonferenz gegeben. Was weiß man bisher über die Tat?
Also es ist noch sehr viel offen. Die Polizei steht noch ziemlich am Anfang der Ermittlungen. Was die Polizei jetzt bestätigt hat, ist, dass der Täter gegen Mittag in McDonald's gegangen ist und da einen Molotow-Cocktail gezündet hat. Und dabei hat er eben eine 14-Jährige schwer verletzt. Die hat schwere Brandverletzungen davon erlitten. Davon ist dann die Sprenkleranlage von dem Molotow-Cocktail angegangen. Der Täter ist dann rausgerannt und in eine Apotheke geflüchtet. Die liegt direkt gegenüber von dem Restaurant. Und in dieser Apotheke hat er eine Frau als Geisel genommen. Der Täter soll eben bewaffnet gewesen sein und an seiner Geisel dann auch eine oder zwei Gaskartuschen befestigt haben. Der hatte wohl mehrere dabei. Die Polizei hat die Apotheke dann irgendwann gestürmt und den Mann niedergeschossen, weil der eben wirklich gedroht hatte, die Frau anzuzünden. Der Täter ist dabei schwer verletzt worden und wird im Moment noch notoperiert.
Was weiß man über den Täter?
Also dazu gibt es wirklich noch keine gesicherten Informationen. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft heute Folgendes gesagt.
Es ist aber so, dass wir im hinteren Bereich der Apotheke, also dort, wo der Täter mit der Geisel agiert hat, ein Ausweisdokument aufgefunden worden ist. Es handelt sich dabei um einen Aufenthaltstitel der Stadt Köln, ausgestellt auf einen 55 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen, der ausweislich dieses Dokumentes von der Stadt Köln hier eine Duldung erhalten hat bis Mitte 2021.
Ja, also es ist noch nicht ganz sicher, ob der Ausweis wirklich zu dem Täter gehört hat, aber es könnte eben sein, wenn es so war, dass es ein 55-jähriger Syrer war. Der Mann auf dem Ausweis zumindest soll laut Polizei auch schon öfter polizeilich in Erscheinung getreten sein, unter anderem wegen Körperverletzung. Polizei hat auch gesagt, dass Augenzeugen berichtet haben, dass der Täter Arabisch gesprochen und auch gerufen hat, dass er Daesh angehöre. Also Daesh ist ja eine andere Bezeichnung für den sogenannten Islamischen Staat. Die Polizei prüft das alles jetzt, schließt den terroristischen Hintergrund nicht ab. Aus, ermittelt aber in alle Richtungen.
Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof mit zwei verletzten Frauen hat die Polizei eine Pressekonferenz gegeben. Vieles ist noch offen. Die Polizei ermittelt. Sie schließt einen terroristischen Hintergrund aber nicht aus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Abend schauen wir nochmal auf die Bayernwahl mit dem kleinen Deutschlandfunk Nova-Blick. Was wir seit gestern 18 Uhr wissen, CSU stärkste Kraft, aber große Verluste. Die Grünen zweitstärkste Partei. Die meisten Stimmen hat die SPD verloren, AfD drin im Landtag, die FDP auch. Und die wahrscheinlichste Koalition ist die aus CSU und den Freien Wählern, die auch ein Rekordergebnis geholt haben und über die wir gleich sprechen hier in Deutschlandfunk Nova. Wir machen jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre Wenn nur die 25- bis 34-Jährigen in Bayern gewählt hätten? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz, wie hat diese Wählergruppe denn abgestimmt?
die hat weniger die CSU und mehr die Grünen gewählt. Also laut den Zahlen von Infratest DIMAP ist zwar die CSU bei der Wählergruppe immer noch die stärkste Partei, also 30% haben die gewählt, aber im Vergleich, im Gesamtwahlergebnis waren es ja 37,2% für die CSU. Und bei den Grünen ist es eben umgekehrt, da haben 21% von diesen Menschen zwischen 25 und 34 die gewählt. Das sind also 3,5% mehr als im gesamten Vergleich. Und die SPD, die kommt noch schlechter an als im gesamten Ergebnis, denn nur 7% haben die SPD gewählt.
Okay, hört sich so an, als hätte sich dann auch die Zusammensetzung des Landtages geändert, wenn wir nur die 25- bis 34-Jährigen nehmen würden.
Ja, genau. Das Entscheidendste wäre dann einfach, dass auch eine Partei mehr im Landtag wäre, nämlich die Linken. Die sind ja im Gesamtwahlergebnis an der 5%-Hürde gescheitert. Von den Menschen zwischen 25 und 34 haben aber 5% für die Linke gestimmt. Das heißt, da hätte es dann knapp gereicht.
Welche Themen oder Werte sind denn für die etwas jüngeren Menschen entscheidend?
Das sind einmal Themen, die einfach mit der eigenen Lebensrealität viel zu tun haben. Also zum Beispiel das Thema Bildung. Ich habe darüber auch mal mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin gesprochen und er hat noch einen weiteren Punkt angesprochen.
Wir reden eigentlich weniger über sozioökonomische Fragen, Steuern, Umverteilung etc., sondern doch viel mehr eher über, man könnte sagen, soziokulturelle Fragen, Identitätsfragen, Fragen der offenen versus geschlossenen Gesellschaft. Und da sieht man schon, dass einfach die Einstellungen, die junge Menschen haben, dass die doch stärker durch Offenheit, Liberalität und nicht so sehr sozusagen in Tradition verhaftet, dass die dadurch gekennzeichnet sind. Also das wäre sozusagen ein Unterschied, den man eher auf einer Wertebene sehen kann.
Ja, und das sind ja auch Werte, für die zum Beispiel die Grünen stehen.
Und womit können die Parteien, abgesehen von diesen Themenpunkten?
Mit den Kandidaten, mit den Spitzenkandidaten. Mhm. Also die Frage eben, wie glaubwürdig kommen die rüber, wie sehr sprechen die mich persönlich auch als Wähler an? Das ist eine ganz wichtige Frage, hat eben auch Thorsten Faas nochmal betont.
Auch da, wenn man an den gestrigen Abend denkt, hatten sie natürlich, auch unterschiedlich alte, ältere Spitzenkandidatinnen, Spitzenkandidaten. Und gerade das grüne Duo, Spitzenduo, ist natürlich auch sehr, sehr jugendlich, kann man fast schon sagen, aufgetreten. Das macht so eine Partei dann sicherlich noch mal attraktiver.
Kann man denn überhaupt so allgemeine Aussagen treffen?
Nee, das ist tatsächlich schwierig, da muss man ein bisschen aufpassen, denn diese Gruppe ist eben, obwohl sie ja ungefähr im gleichen Alter liegt, trotzdem sehr unterschiedlich, hat Thorsten Faas erklärt.
Wir reden jetzt so ganz selbstverständlich über die jungen Leute. Was wir in Wahrheit sehen, ist, dass gerade innerhalb der Gruppe der jungen Leute sich heute größere Unterschiede auftun, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist.
Und was da auch hinzukommt, also zum Beispiel hat auch das Elternhaus heute einen größeren Einfluss auf das Wahlverhalten. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum die CSU in dieser Gruppe auch weiter stark gewählt wird.
Wie würde der neue Bayerische Landtag aussehen, wenn nur 25- bis 34-Jährige gewählt hätten? Katharina Peetz aus unserer Redaktion hat uns die Ergebnisse vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die größten Gewinner der Bayernwahl gestern Abend, Grüne und auch AfD. Ja. Und natürlich die Freien Wähler, die auch leicht an Stimmen zugelegt haben. Aber viel wichtiger ist, die Freien Wähler haben jetzt eine echte Chance mitzuregieren in Bayern. Die Koalition CSU-Freie Wähler derzeit am wahrscheinlichsten. Nur, wofür stehen die denn eigentlich so? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Michael Weigel aus Passau. Herr Weigel, die Freien Wähler irgendwie schon mal gehört und irgendwie ja auch aus der konservativen Ecke. Aber wer sind die genau? Gibt es sie nur in Bayern?
Also die Freien Wähler gibt es nicht nur in Bayern, es gibt auch einen Bundesverband, aber sie sind vor allem stark in Bayern und da schon seit 2008 jetzt im Landtag vertreten. Sie kommen hervor aus den Freien Wähler-Gruppierungen, die in Bayern traditionell bei Kommunalwahlen sehr stark sind. Das heißt also, es ist auch eine Partei, die eben sehr gut kommunalpolitisch vernetzt ist und eine Partei, die vor allem auch den ländlichen Raum stärken will.
Woran liegt das? Ist das dann einfach der Bauer Hubert, der bei den Freien Wählern ist und den kennt man ja und den wählt man dann?
Nee, es ist wirklich so, dass die Partei also von sich selbst ja auch sagt, wir haben keine Ideologie, sondern wir machen pragmatische Politik, das heißt nah am Bürger zu sein. Und das bedeutet eben, weil man einen Schwerpunkt auch auf den ländlichen Raum hat, dass man sagt, eben Politik für den ländlichen Raum, pragmatische Politik, nahe am Bürger sein. Ja. Also da werden wirklich auch passgenaue Konzepte für Regionen angeboten, die eben nicht großstädtisch geprägt sind.
Okay. Seit es die AfD gibt, hat man von den Freien Wählern nicht mehr so richtig viel gehört, gefühlt. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es ist tatsächlich natürlich so, dass, wenn es ums Thema Sicherheit geht, sich die Freien Wähler doch auch relativ restriktiv positioniert haben, auch was Integration und Migration angeht. Aber das ist schon noch auch eine gewisse andere Klientel. Das muss man schon auch sehen. Die Freien Wähler sind, wie gesagt, eine Partei, muss man wirklich sagen, der Mitte. Das hat nichts mit Rechtsaußen oder mit rechtspopulistisch zu tun. Das ist eine Partei der Mitte. Und insofern werden hier schon auch unterschiedliche Wähler angesprochen.
Jetzt haben wir gestern gehört, die AfD behauptet, die Freien Wähler hätten ihnen die Themen geklaut. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, also wie gesagt, die Freien Wähler haben sich tatsächlich mit einer durchaus restriktiven Integrationspolitik und auch mit durchaus einer Frage von innerer Sicherheit profiliert. Also man fordert zum Beispiel natürlich auch besseres Personal bei der Polizei und so weiter. Ich würde aber trotzdem so ein bisschen aufpassen. Also die AfD behauptet das natürlich, um ihr doch letztlich ja in Anführungszeichen enttäuschendes Ergebnis, manche Umfragen hatten sie ja schon deutlich höher gesehen, zu rechtfertigen. Ich glaube tatsächlich, dass die Freien Wähler ein bisschen Einfluss hatten, aber nicht allzu viel, weil wie gesagt, es ist eine andere Klientel.
Ist das denn jetzt Gesetz, dass die Freien Wähler in Bayern mit am Regierungsruder sind? Weil möglich sind ja auch andere Regierungskoalitionen.
Also es sieht so aus. Die Freien Wähler waren vor der Wahl die erste Wahl, gerade der CSU, und sind es jetzt erst recht. Das ist sicherlich die Variante, die man relativ unproblematisch herstellen kann und die auch gerade für die CSU die wenigsten Schmerzen sozusagen bedeutet. Da wäre Grün schon sehr, sehr viel schwierigerer Partner.
Und was ist von so einer Regierung aus CSU und Freien Wählern dann zu erwarten? Ändert sich dann kaum was oder können die Freien Wähler da die ein oder andere Nuance setzen im Koalitionsvertrag?
Also es ist durchaus möglich, dass sie eine oder andere Nuance setzen, nur von der Grundausrichtung, nämlich ein bürgerliches Bayern, das auch mit Blick durchaus nicht nur auf die Städte, sondern eben auch auf das Land im Blick hat. Das war ja auch durchaus CSU-Linie. Da wird sich grundsätzlich nichts ändern. Also insofern ist es schon, wenn Sie so wollen, eine Fortsetzung von dem, was wir haben. Viel Kontinuität, aber im Detail wird man sicherlich bei den Koalitionsverhandlungen das ein oder andere Akzent der Freien Wähler sehen.
Die Freien Wähler. Infos zu diesem nicht nur bayerischen Phänomen von Politikwissenschaftlern Michael Weigel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es könnte passieren, dass Amazons Sprachassistentin Alexa bald mit Frau Dr. Alexa angesprochen werden möchte. Der Konzern hat nämlich ein Patent bewilligt bekommen, mit dem Alexa unseren Gesundheitszustand anhand unserer Stimme herausfinden will. Also wenn wir irgendwie Husten haben oder eine verschnupfte Nase, hört sie das. Warum das Ganze? Na klar, damit wir direkt nach der Stimmanalyse die passenden Medikamente bestellen. Wie realistisch, zuverlässig oder auch gefährlich das sein kann, das hat heute Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert beschäftigt.
Du brauchst Vitamine, Robert. Ich mach dir mal was Schönes.
Diese Szene mit Kommissar Robert Caro und einer künstlichen Intelligenz aus dem jüngsten Berliner Tatort könnte Realität werden. Gut möglich, dass du Alexa dann morgens leicht verschnupft bittest, die Nachrichten des Tages vorzulesen und das Gerät schlägt stattdessen vor, dir Nasenspray zu bestellen. Amazon hat ein Patent auf die Erkennung körperlicher und seelischer Zustände einer Person anhand von Stimmenanalyse zugesprochen bekommen. Die Ärztin Katrin Neumann leitet die Abteilung für Phoniatrie und PET-Audiologie an der Bochumer HNO-Uniklinik. Sie untersucht unter anderem Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen und sagt, solche elektronischen Stimm-Screenings seien eigentlich nichts Neues.
Damit kann man es eben auch übers Telefon machen, mit guten Soundkarten und mit guten Mikrofonen. Von Smartphones kann man schon Aufnahmen machen, die eine gute Klassifikation erreichen können, womit man eben in kranke oder gesunde Stimmen einteilen könnte. Man kann aber nur eine Annäherung an eine Diagnose machen.
Denn natürlich erkennt Alexa bei heiserer Stimme nicht, ob das nun eine bakterielle oder eine Virusinfektion ist, die völlig unterschiedlich behandelt werden müssten. Die Ärztin sieht allerdings auch Potenzial.
Einen gewissen Vorteil sehe ich darin, wenn Alexa sagen würde, du bist aber heiser, bist du mal zum Arzt gegangen? Oder wenn du so bleibst, solltest du mal zum Arzt gehen. Aber wenn Alexa sagt, du hast wahrscheinlich eine Erkältung, nimm doch schon mal das und das ein. Das finde ich aus ärztlicher Sicht schwierig. Ein solches Programm kann einem Arzt helfen, aber ihn nicht ersetzen.
Die Spracherkennungssoftware soll außerdem, so der Plan, anhand der Stimmenanalyse gleich auch die passende Medikamentenwerbung abspielen. Dafür müsste die neue Software allerdings unwahrscheinlich gut programmiert werden. Und es ist schwer vorstellbar, dass ihr dann trotzdem keine Fehler unterlaufen. Ich bitte Katrin Neumann, die Expertin für Sprech- und Kommunikationsstörungen, sich einen erkälteten Kollegen anzuhören.
Amazons Sprachassistent Alexa könnte bald auch versuchen herauszufinden, ob wir krank sind. Laut dem britischen Telegraph hat Amazon nämlich ein entsprechendes Patent bewilligt bekommen. In dem steht, wie Alexa den Gesundheitszustand des Nutzers daran erkennen soll, wie er spricht, also zum Beispiel heiser oder verschnupft.
Wie geht's dem Kollegen?
Dem Kollegen ging es stimmlich ziemlich gut. Also er hat die notwendige Spannkraft der Stimme gehabt und ich würde nicht sagen, dass es ihm von dem, was ich erkennen könnte, schlecht ging.
Er behauptet, er hätte einen kleinen Schnupfen.
So, da geht's nämlich schon los. Mit leichten Veränderungen, ja, habe ich meine starken Zweifel, ob das wirklich, das ist ein unglaublicher Anspruch zu sagen, man erkennt die Stimmungslage sicher mit Alexa.
Außerdem würden die Nutzer von Doc Alexa unter Umständen in die Irre geführt werden, mit fatalen Folgen.
Beispielsweise könnte ein Raucher jetzt sagen, ich benutze mal diese App, die es dafür gibt. Und die App sagt, deine Stimme ist gut, aber er hat trotzdem irgendwo einen beginnenden Kehlkopfkrebs, der aber eben nicht besonders stimmrelevant ist. Das könnte ihn in der falschen Sicherheit wiegen.
Natürlich kann unsere Stimme sowohl körperliches Unwohlsein als auch psychische Verstimmungen widerspiegeln. Durch Brüchigkeiten, Demodulation und so weiter. Aber dass wir zukünftig auf einen Arztbesuch verzichten, weil ein Sprachassistent sagt, es sei alles okay, eine gruselige Vorstellung. Das kann doch höchstens der Kommissar gut finden.
Hallo, du siehst müde aus, Robert. Soll ich dir einen Tee machen?
Ja, das ist doch gut. Moment, aber weißt du was? Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin nie müde.
Das freut mich, Robert. Das freut mich wirklich.
Spannend, echt spannend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zeit ist abgelaufen. Bis heute sollen alle Rebellengruppen aus der geplanten Pufferzone in der syrischen Provinz Idlib abgezogen sein. Idlib im Nordwesten Syriens ist die letzte Region, die nicht unter Kontrolle der syrischen Regierungstruppen steht. Hier haben verschiedene islamistische und dschihadistische Rebellengruppen das Sagen. Und im September hatten sich die Verbündeten von Rebellen und Regierung, also der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin, darauf geeinigt, dass bis heute ein Teil der Rebellengruppen abziehen sollen aus einer 15 bis 20 Kilometer breiten äußeren Pufferzone. Sonst droht eine Großoffensive der syrischen Regierungstruppen auf Idlib. Und von der werden eben auch sehr, sehr viele Menschen, Millionen Zivilisten betroffen. Syrien-Expertin Christine Hellberg bei uns heute Abend am Telefon hier in Deutschlandfunk Nova. Welche Gruppen sollen da genau abziehen? Also welche gibt es denn da in dieser Pufferzone?
Ganz grob gesagt gibt es eigentlich zwei große Gruppen. Es gibt einmal die Nationale Befreiungsfront, die hat sich jetzt erst im Mai zusammengeschlossen mit der Unterstützung von Ankara, also der Türkei. Die besteht aus 11 Rebellengruppen, überwiegend Islamisten. Und die wird eben von der Türkei finanziert und unterstützt, deswegen das eigentlich ein bisschen Söldner auch von Präsident Erdogan inzwischen geworden sind. Die haben dieses Abkommen zwischen der Türkei und Russland von Anfang an begrüßt und haben sich auch weitgehend daran gehalten. Die dürfen aber bleiben in der Pufferzone. Die andere Gruppe, das sind die Dschihadisten, das ist die Gruppe mit Namen Hayat Tahrir al-Sham auf Arabisch, HTS, wird das abgekürzt, das ist ein ehemaliger Ableger auch von Al-Qaida. Und die sollten eigentlich diese Pufferzone verlassen. Die haben sich sehr ambivalent geäußert, haben gesagt, ja, sie begrüßen ja diese Bemühungen, damit die Provinz nicht angegriffen wird. Aber zugleich haben sie doch klar gemacht, dass sie eigentlich ihre Waffen nicht abgeben wollen und auch weiter kämpfen wollen.
So, und eine Frist ist vergangene Woche schon abgelaufen. Bis Mittwoch sollten auch die schweren Waffen aus der Region geschafft werden. Und dann eben die Frist bis heute, da sollten die dschihadistischen Gruppen abziehen. Hat das denn jetzt alles geklappt?
Also der erste Teil des Abkommens wurde eigentlich weitgehend erfüllt. Das haben auch ihre Verhandler, also diejenigen, die das ausgehandelt haben, sprich die Türkei und Russland, bestätigt, dass also die schweren Waffen aus dieser 15 bis 20 Kilometer breiten Zone, die sich ja wie ein Ring um die Provinz Idlib legt, die sind wohl aus diesem Teil abgezogen. Das bedeutet nicht, dass sie aus der Provinz verschwunden sind, sondern die wurden einfach ein paar Kilometer weiter innen gelagert. Also dort gibt es nach wie vor große Waffendepots natürlich, weil die Rebellengruppen sich diese schweren Waffen jetzt nicht aus der Hand nehmen lassen. Der zweite Teil, das ist das Entscheidende, weil da eben diese HTS, diese Dschihadisten-Miliz sagt, da werden sie sich wahrscheinlich nicht zurückziehen. Und das ist jetzt das Problem, was passiert denn, wenn die sich eben nicht zurückziehen und da an diesem zweiten Teil des Abkommens nicht halten.
Und wenn die Waffen jetzt einfach nur verschoben wurden, also wie ist denn die Situation für die Menschen da in dieser Provinz? Hat sich die Lage dann dadurch entspannt? Nicht wirklich, oder?
Seit September hat sich schon deutlich entspannt, weil einfach keine flächendeckenden Luftangriffe mehr geflogen werden. Das bedeutet auch, dass mehrere tausend Zivilisten zurückgekehrt sind, die gerade ja im September noch geflohen waren. Es sind 40.000 Menschen damals vertrieben worden, vor allem aus dem Süden der Provinz Idlib. Zum Beispiel die Stadt Latamne wurde massiv zerstört, das Krankenhaus wurde getroffen noch Anfang September. Die Infrastruktur ist fast komplett zerstört und wir hören jetzt eben von ersten Rückkehrern, die dann erschrocken vor ihrem zerstörten Haus stehen, sagen, dass die Wasserleitungen nicht mehr funktionieren, die Stromversorgung funktioniert nicht, aber eben doch der Wille zurückzukehren, weil sie dieses Leben auch als ewig Vertriebene und Geflüchtete nicht mehr ertragen in der Provinz. Also da schon dieses Gefühl und die Hoffnung, hoffentlich geht es so weiter. Und was wir auch sehen, sehr spannend, jeden Freitag große Demonstrationen in der Provinz Idlib. Also diese Freitagsdemos der ersten Phase der Revolution, wo die Leute ganz klar zu Tausenden sich gegen das Regime von Präsident Assad wenden und auch gegen die Vorherrschaft der Dschihadisten in der Provinz.
Was wird jetzt vermutlich passieren? Also kann es noch zur befürchteten Großoffensive der syrischen Regierungstruppen kommen?
Das kann passieren, denn eigentlich hat auch Präsident Assad immer wieder klargemacht, dass das für ihn eine vorübergehende Lösung ist. Er möchte ja diese Provinz tatsächlich zurückerobern und die gesamte Kontrolle wieder übernehmen über Syrien. Das Problem ist, wenn also diese Dschihadisten-Miliz HTS sich jetzt nicht dran hält, dann ist das erstens ein Vorwand natürlich für das Regime und auch für Russland und ein Grund zu sagen, okay, die haben sich nicht zurückgezogen, wir starten jetzt doch unsere Offensive, wir rücken vor, vielleicht mit Bodentruppen in diese Pufferzone hinein, wir bombardieren sie aus der Luft. Oder das zweites Szenario wäre, dass jetzt die Türkei zusammen mit dieser nationalen Befreiungsfront, also den islamistischen gemäßigten Rebellen, die von der Türkei unterstützt werden, dass die ganz klar sagen, so, wir bekämpfen jetzt auch die Dschihadisten, wir wenden uns jetzt gegen HTS, um eben diese Provinz von diesen Dschihadisten irgendwie zu säubern, in Anführungszeichen. Und das ist, bringt uns zu dem Kernproblem, nämlich wo sollen die alle hin? Etwa 10.000 dschihadistische Kämpfer, keiner will sie haben. Und das ist noch nach wie vor die ungeklärte Frage. Und deswegen kann es durchaus sein, dass eben das, was eigentlich erstmal die große Erleichterung brachte, diese verschobene Invasion, dass die schrittweise jetzt doch beginnen könnte.
Syrien-Expertin Christine Hellberg, heute ist die Frist zur Einrichtung einer Pufferzone in Idlib abgelaufen. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kopfschütteln über den russischen Militärgeheimdienst GRU. Um zu verstehen, wie dilettantisch dieser GRU arbeitet, muss man sich eigentlich nur das Russia Today Interview reinziehen, das die beiden mutmaßlichen Spione gegeben haben, die in Salisbury das Giftattentat auf Sergei Skripal verübt haben sollen. Sie behaupten, sie seien Touristen. Und dann fragt die Reporterin nach.
What were you doing there?
Our friends had been suggesting for a long time that we visit this wonderful town.
Salisbury? A wonderful town?
Yes.
There's the famous Salisbury Cathedral, famous not only in Europe, but in the whole world. It's famous for its 123-meter spire. It's famous for its clock, the one of the first ever created in the world, that's still working.
Da hat er wohl den Wikipedia-Artikel zu Salisbury aus dem Kopf einfach zitiert, der Tourist. Und GRU soll nicht nur dahinter stecken, auch hinter dem Hacking von Hillary Clintons Computer und auch bei der Annexion der Krim soll der Geheimdienst geholfen haben, zuletzt dann der Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag. Auch das soll auf das Konto des GRU gehen. Deshalb hat das niederländische Verteidigungsministerium jetzt erklärt, sie wären im Cyberkrieg mit Russland. Was ist das also für ein Geheimdienst, der GRU? Und warum fliegen die Operationen so häufig auf? Das klären wir mit Hermann Krause, unserem Korrespondenten für Russland. Hermann, also in Russland gibt es jede Menge Geheimdienste. Was genau ist der Auftrag des Militärgeheimdienstes?
Also der Auftrag des Militärgeheimdienstes ist eigentlich die nachrichtliche Beschaffung aller militärisch relevanten Informationen und Spionageabwehr, Wirtschaftsspionage, Agentennetz und Elitetruppen für Kampfoperationen und Sabotageakte auszubilden. Aber dieser militärische Geheimdienst, GRU genannt, hat in letzter Zeit ja gezeigt, dass er eigentlich viel mehr kann oder viel mehr will, nämlich dass er auch sich darum bemüht, ehemalige Spione, nämlich den Herrn Skripal, zu vergiften.
Ist GRU direkt Putin unterstellt?
Nein, eben nicht. Das ist das Verrückte. Deshalb mag angeblich Wladimir Putin auch den GRU nicht. Der GRU untersteht lediglich dem Verteidigungsminister. Und der hat anscheinend in letzter Zeit ein bisschen die Zügel schleifen lassen. Wir hören, dass es zumindest in der GRU-Zentrale so etwas wie schallende Ohrfeigen gegeben haben soll. Ich weiß nur nicht, ob das man wortwörtlich nehmen muss. Aber da hat es heftige Kritik und heftige Auseinandersetzungen gegeben daran, wie der GRU in letzter Zeit Zeit versucht hat, Dinge umzusetzen, die eigentlich nicht sein Aufgabenbereich sind. Nämlich was da passiert ist in Salisbury, das ist ja so dilettantisch, dass man da eigentlich nur den Kopf schütteln muss. Und alle hier in Russland amüsieren sich über jene beiden Männer, die ja angeblich Zivilisten sein sollen, wie Wladimir Putin das erklärt hat. Nur die Namen nochmal ganz kurz. Ruslan Baschirow, Alexander Petrov. Mittlerweile weiß man, dass das zwei ganz andere Typen sind und dass einer von denen auch schon als Held Russlands vermutlich von Putin selbst mit einem Orden ausgezeichnet wurde.
Aber ist das tatsächlich so, dass dieser Militärgeheimdienst, der GRU, bei den Menschen in Russland auch Thema ist? Also, dass er hier bei uns Thema ist, klar. Aber auch die Russen sprechen drüber?
Die Russen amüsieren sich. Also als das bekannt wurde mit den beiden, als dieses Interview gezeigt wurde bei Russia Today, da haben alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, was ist denn das für ein Unsinn da? Vor allen Dingen auf die Frage der Chefredakteurin, warum habt ihr denn zusammen ein Zimmer genommen? Wie der eine dann sagte, das ist eine Privatangelegenheit. Da schrieb eine Zeitung das verspätete Outcoming von Ruslan und Alexander. Also da wurde so getan, als wenn die beiden jetzt homosexuell sind. Natürlich haben sich alle köstlich amüsiert und wussten, dass das nicht der Fall ist. Und als dann hinterher bekannt wurde, dass die beiden ja eben Pässe haben, die voneinander in den Endziffern nur in ganz wenigen Stellen voneinander abweichen, da haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt hier. Also man muss leider annehmen, dass diese beiden tatsächlich den Auftrag bekommen haben, den Ex-Agenten Skripal mit Novichok zu vergiften.
Hat dieser Dilettantismus irgendwelche Folgen?
Ja, das weiß man nicht ganz genau. Also wir hören jetzt, dass bei den anstehenden Wahlen in den USA, bei den Kongresswahlen, wohl keine Cyberattacken aus Russland schon im Vorfeld zu erwarten sind oder man noch nicht das probiert hat. Möglicherweise hat da irgendjemand ganz oben gesagt, jetzt hört mal bitte auf mit dem Unsinn. Das kann sein, aber wie immer bei russischen Behörden ist das sehr schwierig, wenn sich einmal etwas in Bewegung gesetzt hat, das zu bremsen. Der Einzige, der das kann, ist Putin, dass er sagt, Schluss jetzt, aber das bedeutet immer noch nicht, dass das dann auch umgesetzt wird. Das heißt, wenn diese Walze einmal rollt und diese Walze scheint zu rollen, wir sehen ja auch, dass da in den Niederlanden, in Den Haag, auch 4 GRU-Mitarbeiter in einem Auto festgenommen worden sind, als sie unmittelbar in der Nähe der Zentrale zum Verbot chemischer Waffen gestanden haben. Also wenn das einmal rollt, ist das ganz schwer zu stoppen. Noch ein Hinweis, diese 4 Mitarbeiter, die da festgenommen wurden, da hatten einige von ihnen Taxiquittungen dabei aus Russland. Und da war genau zu sehen, die sind losgefahren von der GRU-Zentrale zu dem entsprechenden Moskauer Flughafen. Die Holländer haben das gefunden und haben gedacht, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Aber die GRU-Mitarbeiter sind angehalten, und so haben wir zumindest aus inoffiziellen Quellen erfahren, alle Taxiquittungen zu sammeln und dann hinterher einzureichen. Sie sind im Übrigen, was ihren Wohnsitz betrifft, auch alle bei der GRU-Zentrale registriert. Also das Ganze ist wirklich kaum zu überbieten an Dummheit, an Dilettantismus. Aber es ist ja leider ein Mensch auch dadurch ums Leben gekommen.
Ein Geheimdienst, der sich immer wieder lächerlich macht. Der russische GRU. Infos von Hermann Krause, unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten in Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit fast 5 Monaten, seit dem 25. Mai, gilt sie. Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO der EU. Und ich weiß nicht, ob ihr das so im Alltag bemerkt, aber bei mir ist es, wenn ich zum Beispiel einen Telefonanbieter anrufe, habe ich heute noch gemacht, dann bekomme ich eine ewig lange Ansage, was ich denn alles beachten muss bei der DSGVO und wen ich da noch anrufen kann, falls ich Details wissen will. Oder wenn man auf Webseiten unterwegs ist und dann irgendwie 5 Fenster wegklicken muss, bis man endlich ordentlich surfen kann. In Österreich, in Wien, da bekommen mehr als 200.000 Mieter die Auswirkungen der DSGVO jetzt auch ziemlich direkt zu spüren. Da werden nämlich jetzt die Klingelschilder ausgewechselt. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Gibt es denn da überhaupt gar keine Klingelschilder mehr oder was ändert sich da genau?
Also es gibt jedenfalls bald keine Klingelschilder mehr mit den Namen. Die Namen auf den Schildern werden nämlich von der Hausverwaltung jetzt durch Wohnungsnummern ausgetauscht. Da steht dann irgendwie sowas wie Wohnung Nummer 25 oder 12, wie auch immer. Und davon sind eben mehr als 220.000 Gemeindewohnungen betroffen. Die werden alle von der Stadt Wien verwaltet und bewirtschaftet.
In Spanien sind auch auf vielen Klingelschildern einfach nur
eine Zahl
drauf. Was hat das jetzt genau mit der DSGVO zu tun?
Also ein Bewohner in diesen Wohnungen hatte sich über mangelnden Datenschutz beschwert und er hatte eben argumentiert, dass laut DSGVO seine Privatsphäre nicht genügend geschützt sei, wenn sein Name auf dem Klingelschild stehe. Und diese kommunale Hausverwaltung, die hat das Ganze dann bei einem Gericht prüfen lassen und das Gericht hat dann eben die Einschätzung gegeben, ja, der Mann hat recht, der Nachname in Verbindung mit der Hausnummer, das verstößt gegen die DSGVO. Und deswegen ändert die Hausverwaltung das jetzt eben bis zum Jahresende. Und wer seinen Namen trotzdem aber am Klingelschild haben will, der muss ihn eben selbst dran kleben.
So, jetzt natürlich die Frage, wieso? Warum genau verstößt das gegen die DSGVO, wenn die Hausverwaltung einen Namen aufs Klingelschild drauf macht?
Naja, weil die Datenschutzgrundverordnung eben sagt, dass jede Privatperson nur selber das Recht hat zu bestimmen, wann die eigenen personenbezogenen Daten wo auftauchen. Also zum Beispiel, wo unser Name, unsere Telefonnummer oder unsere Adresse draufkommt. Und das ist auch bei einem Klingelschild so, sagt Anja Neubauer und die ist Rechtsanwältin.
Im Grunde genommen muss man eigentlich immer als Vermieter den Mieter fragen, möchtest du, dass dein Name auf dem Klingelschild ist?
So, und da muss man jetzt aber auch sagen, das ist nicht erst seit der neuen DSGVO so.
Rechtlich ist das eigentlich nichts Neues, sondern nur die Sanktionsmöglichkeiten sind jetzt noch schärfer. Letztendlich war es schon nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz, was wir vorher hatten, und die Österreicher hatten ja auch ein entsprechendes Datenschutzgesetz, war das nicht erlaubt.
So, und wegen diesen härteren Sanktionsmöglichkeiten, also härteren Strafen, haben jetzt eben viele Angst und sind da vorsichtiger und ändern dann lieber mal die Klingelschilder, auch wenn sich an der Rechtslage eigentlich nichts geändert hat.
Das heißt aber, das könnte uns dann in Deutschland auch drohen, dass sich jemand beschwert und dann die Klingelschilder alle entfernt werden müssen.
Ja, also das konnte vor der DSGVO schon so sein und das kann jetzt genauso sein. Die DSGVO gilt ja auch EU-weit. Ich sag mal so, statt jetzt alle Klingelschilder zu entfernen, hätte die Hausverwaltung in Wien natürlich auch einfach einen Brief an alle Mieter schicken können, ja, und die da drin fragen, hey, ist es in Ordnung, wenn wir die Namensschilder hier anbringen mit eurem Namen beziehungsweise dran lassen? Das wäre höchstwahrscheinlich deutlich einfacher und günstiger gewesen.
Die ARGE Daten, die österreichische Gesellschaft für Datenschutz, die empfiehlt Mietern ja jetzt sogar Schadensersatz zu fordern, wenn einfach der Name am Klingelschild angebracht wurde. Ist das was, was man auch hier machen kann oder sollte?
Also Rechtsanwältin Anja Neubauer, die hat da eine recht eindeutige Meinung zu.
Das ist totaler Quatsch, weil man muss sich auch immer fragen, wo ist die Verletzung überhaupt? Da klebt mein Name auf einem Schild. Da müsste also jetzt jemand hingehen und sagen, ich weiß jetzt, wo die Frau Neubauer wohnt. Und dadurch ist mir jetzt ein Schaden entstanden, dass der das weiß. Und ich verstehe nicht, wo da überhaupt eine Kausalität, überhaupt ein Schaden entstehen sollte.
Anders ist es natürlich, wenn zum Beispiel George Clooney neben dir wohnt, ja, und keine Ahnung, der Vermieter bringt seinen Namen einfach an der Klingel an, ohne ihn zu fragen. George Clooney wird daraufhin von Paparazzi belagert, wie bescheuert. Dann ist es nochmal was anderes, weil dann kann er natürlich dadurch einen Schaden haben. Oder wenn du aus irgendeinem anderen Grund halt wirklich ein großes Geheimhaltungsinteresse hast. Aber so als normaler Bürger, sage ich mal, ist es eher unwahrscheinlich, dass du da Schadensersatz bekommst, das sagt Anja Neubauer. Und man muss natürlich auch mal sagen, du kannst den Namen ja auch einfach abmachen und dann fertig. Aber trotzdem ist es natürlich gut, dass durch solche Fälle wie in Wien jetzt für die Datenschutzregeln sensibilisiert wird.
So, noch letzte Frage. Wie wäre das bei den Briefkästen? Dürfte da der Name draufstehen?
Ja, also wenn der Briefkasten direkt vor deinem Haus steht und öffentlich zugänglich ist, dann darf der Name da auch nicht einfach so draufstehen. Das ist genau dasselbe wie bei so einem Klingelschild, sagt Anja Neubauer. Wenn der Briefkasten jetzt im Hausflur ist, nicht öffentlich einsehbar, dann ist das ein bisschen was anderes, weil deine personenbezogenen Daten dann eben nur einer kleineren Gruppe von Menschen zugänglich sind. Aber streng genommen ist es auch ein Verstoß gegen die DSGVO, sagt Anja Neubauer.
In Wien werden die Klingelschilder von 220.000 Wohnungen ausgetauscht gegen anonymisierte Wohnungsnummern. Wohnung 1, 2, 3 steht dann da nur noch. Und wenn man Glück hat, steht bei der Nachbarwohnung George Clooney. Das ist bei mir hängen geblieben.
Es hättest du wohl gern.
Rai Klein mit den Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.